ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Schön, dass Sie zu so später Stunde noch bei uns sind. Eigentlich klingt es relativ einfach. Griechenland kann Flüchtlinge in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug werden syrische Flüchtlinge aus der Türkei legal in Europa verteilt. Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail. Denn offenbar schickt die Türkei vor allem jene Menschen in die EU, die schwerer zu integrieren sind und um die man sich mehr kümmern muss, weil sie krank sind oder alt oder beruflich schlecht qualifiziert. Die Türkei kann offensichtlich mehr oder weniger eigenständig entscheiden, wer gehen darf. Normalerweise tut dies das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Und so bekommt der EU-Türkei-Pakt erneut Risse. Bis zu 72.000 Menschen sollen umgesiedelt werden. Bislang sind europaweit nur wenige hundert angekommen. Norbert Karius.
157 Flüchtlinge hat Deutschland bis jetzt aufgrund des EU-Türkei-Abkommens aufgenommen. Und deren Bildungsstand nährt den Verdacht, dass die Türkei vorsortiert. Sie schickt auffällig viele Härtefälle. Ärzten und Ingenieuren dagegen wird die Ausreise häufig verweigert.
Das Auswahlverfahren der Türkei ist unanständig, denn es ist ganz klar, dass nach humanitären Gründen ausgewählt werden müsste. Und es müsste der UNHCR machen. Das ist internationale Gepflogenheit. Und es kann nicht sein, dass sich einzelne Staaten ihre Lieblingsgeflüchteten rauspicken.
Das Bundesinnenministerium will das nicht offiziell bestätigen, hat aber intern festgestellt, dass sich auffällig wenige Akademiker unter den Ankommenden finden. Ähnliche Berichte gibt es auch aus anderen EU-Ländern. Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl kritisiert den ganzen Deal mit der Türkei als unmenschlich.
Wie will man denn bei 2,5 Millionen syrischen Flüchtlingen und 157, denen die Ausreise erlaubt wurde, nach sachlichen Kriterien entscheiden? Das ist ohnehin absurd. Und bei diesem Verhältnis, bei diesen 157 noch über die Qualifikation zu diskutieren, empfinde ich als völlig abwegig.
Das Abkommen war von Anfang an unanständig und jetzt zeigt sich in der Umsetzung, dass auch noch schlecht und lückenhaft verhandelt worden ist. Es zeigt sich, in welch schwacher Position Europa und Deutschland ist.
Die Bundeskanzlerin fliegt morgen wieder in die Türkei und trifft Erdogan. An Gesprächsstoff sollte es nicht mangeln.
Christian Feld in Brüssel, was bedeutet das denn jetzt für das EU-Türkei-Abkommen?
Es zeigt einmal mehr, welche schwierige Gratwanderung die EU da macht. Wenn man sich bei den Staaten umhört, die diesen 1-zu-1-Mechanismus umsetzen, also für jeden Flüchtling, der aus Griechenland zurückgeführt wird, kommt ein Flüchtling aus der Türkei in die EU, dann machen viele dieser EU-Staaten, die dabei mithelfen, die Erfahrung, wie sie im Film geschildert wurde. Das betrifft Deutschland, aber zum Beispiel auch Luxemburg oder Finnland. Auf den Listen der Flüchtlinge, die aus der Türkei rüber in die EU kommen sollen, stehen vor allem schwierige Fälle. Kranke, Analphabeten und kaum Akademiker. Es soll einen Fall geben, da wurde eine Familie in der Türkei quasi vom Rollfeld wieder zurückgeholt, weil der Familienvater einen Hochschulabschluss hat. Stellt sich die Frage, kommt der EU-Türkei-Deal dadurch ins Wanken? Kann ich mir in der aktuellen Situation kaum vorstellen. Auch gestern nach der Aufhebung der Immunität gab es ja beim Treffen der Innenminister zwar kritische Worte, aber nicht im Ansatz war erkennbar, dass das Abkommen in Frage gestellt wird. Wie gesagt, eine schwierige Gratwanderung.
Dankeschön, Christian Feld in Brüssel.
Gerne.
In Venezuela gehen langsam die Lichter aus. Die Wirtschaft steht am Rande des Zusammenbruchs und den Menschen mangelt es an allem. An Nahrungsmitteln, an Wasser und Medikamenten, an Geld und nicht zuletzt an politischer Stabilität. Und es mangelt an Energie. Für 40 Tage hat die wankende Regierung von Staatspräsident Maduro verordnet, jeden Tag 4 Stunden lang den Strom abzuschalten. Und das im ölreichen Venezuela. Peter Sonnenberg aus seinem Land vor dem Kollaps.
Batihugo Express ist der beliebteste Saftstand in Maracaibo, aber für seine Shakes braucht Peter Rambal seinen Elektromixer. Seit Venezuela den Energie- und Versorgungsnotstand ausgerufen hat, wird jeden Tag für 4 bis 8 Stunden der Strom abgestellt und bei Batihugo gibt's nur noch Saft. Die Schuld für die Krise gibt der Straßenhändler der Regierung. Dieses Land braucht neue Ideen, neues Denken. Jemand muss uns motivieren und uns ein Ziel geben, das uns vereint. Nur wer Arbeit hat, in der er einen Sinn sieht, gibt sein Bestes. Venezuela sitzt auf Erdölvorräten, die das Land reich machen müssten. Aber unter korrupten Verantwortlichen ist die gesamte Ölindustrie marode geworden. Auch Wasserkraft und zahlreiche Wärmekraftwerke laufen nur noch im Notbetrieb, weil die Anlagen nicht gewartet werden. Eine Regierung, die nur auf ihren Selbsterhalt konzentriert ist, wird die Probleme des Landes nicht lösen. Dabei gibt es Spezialisten, die die Technik beherrschen. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Energiekrise zu beenden. Aber solange wir eine blinde und taube Regierung haben, wird es keinen Ausweg geben. Auch die medizinische Versorgung droht zusammenzubrechen. Die meisten Krankenhäuser mussten wegen defekter Apparate Abteilungen schließen. Desinfektion und Medikamente fehlen ebenso wie Essen für die Patienten. Erstmal müssten wir uns eingestehen, dass die Lage kritisch ist und uns überwinden, befreundete Länder um Hilfe zu bitten. Unsere Regierung hat ausländische Hilfe als unerwünscht erklärt. Die lassen die Venezolaner lieber sterben. Auf die Unzufriedenheit im Volk reagiert Präsident Maduro mit der Mobilmachung von Militär- und Bürgermilizen. Zeitgleich haben mehrere ehemalige Generäle und Minister dem Präsidenten die Gefolgschaft gekündigt. Die Luft wird dünner für Nicolas Maduro. Sein immer radikaleres Vorgehen gegenüber Kritikern spricht dafür, dass es den Chavisten nur noch darum geht, sich möglichst lange an der Macht zu halten.
Eine Einigung mit Griechenland, die kriegen wir hin. So äußerte sich Bundesfinanzminister Schäuble beim Treffen der G7-Finanzminister in Japan. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis.
Schäuble rechnet offenbar fest damit, dass sich die internationalen Geldgeber einigen und weitere Griechenlandhilfen freigeben. Wir sind auf einem guten Weg, sagte er im japanischen Sendai. Er habe keine Differenzen mit dem Internationalen Währungsfonds, der auf massive Schuldenerleichterungen für Athen dringt. Schäuble hatte es bisher abgelehnt, sich in dieser Frage festzulegen, bevor das laufende Hilfsprogramm 2018 endet. Im griechischen Parlament begann heute die Debatte über ein weiteres Sparpaket, das Steuererhöhungen und Privatisierungen vorsieht. Die Abstimmung soll morgen sein. Für den geplanten Ausbau der Bundeswehr fehlt nach Angaben der Bild-Zeitung das Geld. Trotz einer Aufstockung des Etats sei etwa die Anschaffung neuer Kampfpanzer nicht finanzierbar. Die Zeitung beruft sich auf ein vertrauliches Papier aus dem Verteidigungsministerium. Die Bundesregierung bestätigte das bislang nicht. Verteidigungsministerin von der Leyen hatte angekündigt, die Bundeswehr zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges wieder vergrößern zu wollen. In Syrien sollen in Gefängnissen von Machthaber Assad in den vergangenen 5 Jahren Zehntausende Menschen ums Leben gekommen sein. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London spricht von mindestens 60.000 Toten. Der Leiter hat nach eigenen Angaben Zahlen aus Syrien ausgewertet. Häftlinge seien nach Folter gestorben oder an fürchterlichen Haftbedingungen. Die meisten Opfer habe es in Gefängnissen der Armee und des Geheimdienstes gegeben. In der chilenischen Hafenstadt Valparaíso hat es am Rande einer Rede von Präsidentin Bachelet im Nationalkongress Krawalle gegeben. Regierungsgegner warfen Molotow-Cocktails, mehrere Gebäude brannten. Ein Wachmann kam ums Leben. In der traditionellen Rede an die Nation hatte Bachelet für einen Pakt geworben, um die Wirtschaftsleistung zu steigern. Dagegen hatten soziale Bewegungen und Studenten für mehr Sozialreformen demonstriert. In der verunglückten Egypt-Air-Maschine ist möglicherweise kurz vor dem Absturz Feuer ausgebrochen. Wie die französische Flugunfallbehörde erklärte, schlugen automatische Rauchmelder an Bord Alarm. Nach Angaben des französischen Außenministers Ayrault ist die Absturzursache nach wie vor unklar. Bei der Bergung von Wrackteilen im Mittelmeer konzentriert sich die Suche nun auf Flugschreiber und Stimmenrekorder.
Wir kommen zum Sport und damit natürlich zum DFB-Pokalfinale. Und das hatte Ocker Gundel für 2 Personen im wahrsten Sinne des Wortes einen finalen Charakter.
Ja, das große Finale in Berlin vor mehr als 74.000 Zuschauern war für Pep Guardiola das letzte Spiel als Bayern-Trainer. Und Mats Hummels spielte in seiner letzten Partie für den BVB ausgerechnet gegen seinen neuen Verein. Bayern gegen Dortmund, also die mit Abstand besten deutschen Vereine, kämpften in einem dramatischen Finale bis zum bitteren Ende. Im letzten Spiel einer langen Saison quetschten beide nochmal die letzten Reserven aus sich heraus, aus Körper und Geist übrigens. Denn es war ein Nervenspiel, das die Bayern erst im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.
Douglas Costa war der Siegbringer. Und der Erlöser für sich, seine Kollegen, vor allem aber für den Trainer Pep Guardiola, den es nach Spielende glatt übermannte. Der Katalane schaffte das Double in seinem letzten Spiel für den FC Bayern München. Es war ein verdienter Sieg, auch weil der Meister in einem Spiel ohne allzu viele Torraumszenen die klareren Möglichkeiten hatte. Robert Lewandowski konnte heute nach 30 Treffern in der Bundesliga für den Meister allerdings nicht noch einmal nachlegen. Ein intensives Spiel war es mit hohem Tempo, das seine Opfer forderte. Mats Hummels krampfgeschüttelt und Franck Ribéry konnte die 120 Minuten auch nicht durchstehen. Alle gingen zum Saisonschluss noch einmal bis an ihre Grenzen, genauso wie der Trainer. Für diesen Pokal ging er noch mal voll aus sich heraus, aber auch die Verlängerung brachte noch keinen Sieger. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit zur Entscheidung. Für die Bayern Lewandowski, der im letzten Moment von Durm gestoppt wird, für die Dortmunder Mkhitaryan. So musste das Spiel vom Elfmeterpunkt entschieden werden. Und da zeigten bei der Borussia mit Bender und Sokrates gleich zwei Nerven. So war es also Douglas Costa, der Pep Guardiola in seinem letzten Spiel nach dreijähriger Diensttätigkeit in München den Pokaltriumph schenkte. Der Abschied von seinen Spielern jedenfalls fällt ihm sichtlich schwer.
Ich irre weiter mit meinen Spielern. Jeden Tag 24 Stunden denken, was wir können verbessern. So. Ich werde meine Spieler vermissen.
Pep Guardiola hat als Trainer heute bereits den 21. Titel gewonnen. Da nimmt sich die Pokalbilanz der Bayern mit 18 Siegen ja fast bescheiden aus.
Tja, und auch in der Männerdomäne Fußball hielt man sich heute an die gute alte Etikette Ladies First. Denn schon am Nachmittag stieg das DFB-Pokalfinale der Frauen, und zwar in Köln. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen das Frauenfinale sozusagen das Vorspiel der Männer in Berlin vor einer Geisterkulisse war. Wolfsburg setzte sich gegen den SC Sand durch. Es war der dritte Sieg im dritten Finale für den VfL.
Da ist der Pokal und wie schon im vergangenen Jahr in den Händen des VfL Wolfsburg.
Mein Titel ist immer so eine besondere Sache. Auch hier in Köln, tolle Kulisse. Ich finde, das Finale war auch richtig spannend.
Der Titelverteidiger wird zu Beginn seiner Favoritenrolle gerecht. Jakapfi mit dieser feinen Einzelleistung zum 1:0 für den VfL in der 7. Minute. Allerdings kaum Gegenwehr von Sands Verteidigerin. Doch der Außenseiter kommt nach dem Rückstand besser ins Spiel. Ikwe per Traumpass auf Damjanovic. Nationalkeeperin Schuld macht los, der Ausgleich nach 27 Minuten. 1:1 gleichzeitig der Pausenstand. Sands Trainer Alexander Fischinger schnuppert in seinem letzten Spiel für den SC an der Sensation. Bis zur 80. Minute kann sein Team die Partie offen gestalten. Dann ist es erneut Jakapfi, die Sands Pokaltraum beendet. Das 2:1 für den VfL. Gleichzeitig der Siegtreffer.
Ein Pokalfinale ist immer ein Spiel, wo man erstmal wieder an seine 100% gehen muss. Und Kompliment auch an Sand, die uns heute das Leben ganz schön schwer gemacht haben.
Wolfsburg verteidigt den Titel, Sand verliert unglücklich, dürfte aber viele neue Anhänger dazu gewonnen haben.
Tja, die Fußballsaison neigt sich stark dem Ende zu. Die Tennisprofis dagegen sind mittendrin. Morgen beginnen die French Open in Paris. Heute ging das Vorbereitungsturnier in Nizza zu Ende. Und dort verlor Alexander Zverev, der zum ersten Mal in seinem Leben in einem ATP-Finale stand, in 3 Sätzen gegen den Österreicher Dominic Thiem. Für den 19-jährigen Zverev war es dennoch ein Erfolg, der ihn sicherlich selbstbewusst nach Paris reisen lässt.
Marco Wittmann triumphiert beim dritten Lauf der deutschen Tourenwagenmasters im österreichischen Spielberg. Auf dem hügeligen Kurs in der Steiermark geht Wittmann vorne rechts im blauen BMW von Position 1 ins Rennen, gewinnt den Start und gibt seine Führung bis ins Ziel nicht mehr her. Pech hat Meisterschaftsfavorit Matthias Ekström. Sein Audi wird rumgedreht, Ekström fällt zurück und wird am Ende nur 16. Hochverdient feiert Marco Wittmann, der DTM-Champion von 2014, seinen ersten Saisonsieg vor Markenkollege Tom Blomqvist und Audi-Pilot Eduardo Mortara.
Ja, die schnellen Autos in der DTM, ob Sie sich vielleicht auch demnächst ein neues Gefährt gönnen können oder für den Rest Ihres Lebens einfach nur noch Taxi fahren, hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 2, 5, 29, 46, 47, 48. Die Superzahl ist die 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Einer der bekanntesten Architekten der Welt, Daniel Liebeskind, nimmt Städte nicht nur visuell wahr, für ihn haben sie auch viele Klänge, wie er selbst sagt. Die Musik prägte sein Leben schon immer, spielte er doch schon als kleines Kind Akkordeon und war vor seiner Architektenkarriere professioneller Musiker. Um die Töne von Frankfurt am Main hören zu können, lief er stundenlang durch die Straßen der Metropole. Und was dabei herauskam, ist ein Musikprojekt in Frankfurt, das bekannte Klänge mit außergewöhnlichen Spielorten verbindet. Jan-Peter Bartels.
Statt geballter Fäuste filigranes Fingerwerk, Beethoven im Boxring. Eine eher ungewöhnliche Kombination. Diese Idee von Daniel Liebeskind. Und doch für ihn ein Paar, das zusammenpasst.
If you think of boxing and playing the piano, Beethoven.
Beim Boxen wie beim Klavier geht es um Kunstfertigkeit, um Training, um Disziplin, um exakte Körperbeherrschung. Und all das verbindet die beiden.
That connects really the two fields.
18 Schauplätze gibt es völlig unterschiedlich, meist mit Hintergedanken. So wird im Magazin der Deutschen Nationalbibliothek über tragische Liebe gesungen oder im Nazi-Hochbunker Musik jüdischer Komponisten gespielt. Ort und Botschaft sollen auch diejenigen locken, die eigentlich eher selten zu klassischen Konzerten gehen. Liebeskind sagt, er wolle Musik auch dahin bringen, wo sie sonst nicht gespielt wird, eine Begegnung mit dem Unbekannten ermöglichen. Die haben auch die Musiker.
Ein Trainingszentrum einer Feuerwehr habe ich noch nicht gespielt. Also vergleichbar ist das vielleicht von der Akustik her wie in Kirchen. Aber nee, ansonsten ist das schon was ganz Besonderes.
Der Musikmarathon streckt sich über 24 Stunden. 75 Konzerte werden angeboten, viele davon ausverkauft. Auch denen, die es nicht an die ungewöhnlichen Konzertorte schaffen, macht Liebeskind ein Angebot. Der Livestream eines Stücks im Internet, 6 Stunden ohne Pause. Das Werk heißt Quälereien.
Und alles andere als eine Quälerei wird hoffentlich das Wetter, Sven Plöger. Was erwartet uns denn am Sonntag?
Ja, es erwartet uns im Prinzip, Pina, sehr schönes Wetter. Mancher wird ein bisschen gequält von hohen Temperaturen und mancher dann auch von Regengüssen, die von Westen reinkommen. Also das ist eine ziemlich spannende Wetterlage und wir haben die gleich nochmal schriftlich zusammengefasst. Mit jedem Kilometer weiter nach Osten wird es heißer und sonniger, mit jedem weiter nach Westen, da ist die Front nah dran, da kann es Regengüsse geben, teilweise auch das Ganze durchmischt mit Gewittern. Örtlich zumindest können die kräftig werden und jetzt möchte ich mal einen richtigen Temperatursturz zeigen. Jetzt darf ich eigentlich gar nicht morgen sagen. Ich gucke nochmal auf die Uhr, es ist 0.49 Uhr, also heute ist schon Sonntag. Also heute gehen die Temperaturen dann hier in München zum Beispiel auf 27, 28 Grad. Und schauen Sie mal hier, schlagartig Montag, Dienstag sind wir dann bei 11 oder 12 Grad am Nachmittag. Das nennt man Temperatursturz, dazu gibt es dann viel Regen. Danach, und das möchte ich auch zeigen, kommt die Wärme aber schnell wieder zurück. Wir gucken mal auf die Wettervorschau. Sie sehen hier, blau symbolisiert den Regen, der dann morgen in den späten Vormittag- und Mittagsstunden bei uns ankommt und dann mit Gewittern durchmischt langsam weiter nach Osten kommt. Aber Sie sehen auch, der äußerste Osten wird davon nicht erreicht. Das Ganze driftet dann wiederum nach Norden. Also spannendes Wetter bei uns. Kommende Nacht ganz im Westen paar Tropfen, sonst ist es ruhig im Süden. Klar, Temperaturen jetzt örtlich in Nordrhein-Westfalen noch über 20 Grad. Morgen früh dann hier 17. In Bayern geht es auf 8 bis 10 runter. Der Vormittag überall sehr schön. Im Westen mehr Wolken. Nachmittags dann die ersten Regengüsse. Teilweise gewittrig durchsetzt, am ehesten in Baden-Württemberg. Und in der Osthälfte geht es verbreitet auf 26 bis 31 Grad hoch. Weiter im Westen später nur noch 17 bis 22. Der Wind aus südlichen Richtungen in Gewittern mal böig. Die Aussichten zeigen folgendes Bild. Sehr warm am Montag, schwül im Osten mit Schauern und Gewittern 28 Grad. Gleichzeitig im Süden teilweise nur 11. Riesige Unterschiede. Die haben auch am Dienstag noch Bestand. Es bleibt wechselhaft mit Regengüssen. Aber morgen wird wahrscheinlich das erste Mal 2016 die 30-Grad-Marke geknackt.
Dankeschön, Sven Plöger. Gerne. Ja, das war's von uns. Jetzt sehen Sie das Wort zum Sonntag und anschließend dem Psychothriller. Trespass. Wir sind heute Abend, ne, dann später wieder für Sie da, dann deutlich früher um 22:45 Uhr. Gute Nacht.